Wisst ihr, was der schwerste Zungenbrecher ist? Und sicherlich mag man da unterschiedlicher Meinung sein. Wisst ihr, was Zungenbrecher sind? Worte, die man ganz schwer über die Lippen bringt, also die oft falsch vorkommen, herauskommen, wo man sich schnell mal in irgendwelchen Worten, Buchstaben verdreht oder es einfach nicht aussprechen kann. Schwere Worte, ja, die man nicht aussprechen kann, oder Sätze. Und in einer Internetseite wurde Folgendes als der schwerste Zungenbrecher, den die meisten Menschen am schlechtesten aussprechen können, gesagt: Verzeih mir bitte. Das kriegen viele eben nicht über die Lippen. Und heute wird es um Vergebung gehen. Und bevor wir weitermachen, möchte ich, dass wir noch einmal alle gemeinsam wirklich still werden und dafür beten. Lasst, bleibt sitzen und lasst uns vor Gott verneigen. Himmlischer Vater, uns ist in dir so viel vergeben worden. Du hast uns mit hohen Kosten unsere Schuld vergeben. Es kostete Leid und Tod für deinen Sohn. Öffne unsere Augen, unsere Herzen und auch unseren Mund, um zu vergeben und um Versöhnung zu erstreben. Amen. Das letzte Mal habe ich von tödlichen Beziehungsfallen gesprochen. Es ist schon ein paar Wochen zurück. Ich glaube, um genau zu sein, 4. Es ging um Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und jede andere böse Tat, die Symptome dafür sind, dass wir in den Anstoß des Satans in die Fallen gelaufen sind. Also Anstoß, das Wort, das gebraucht wird, um jemanden zu Fall zu bringen. Das wurde früher gebraucht, um Tieren, die Fallen, die man aufgestellt hat, um Tieren in eine Falle zu fangen. Und so benutzt der Satan manchmal Dinge in unserem Leben, um uns in einer Bitterkeit festzuhalten, im Zorn festzuhalten, in Verletzungen. Und daraus kommen dann Wut, Geschrei, Lästerungen und viele andere böse Dinge hervor. Das sind Symptome. Wir haben darüber gesprochen, von Symptomen der Kränkungen, die wir seelisch erleben, von den blindmachenden Wirkungen und auch von den Ursachen dieser Kränkungen. Und die Ursachen, die konnte man im Zentrum alle zusammenbringen auf das eine, dass ich mich um mich drehe, dass ich ein Götzenanbeter bin. Ich bete das an, was mir wichtig ist. Immer geht es um mich. Ja, ich mauere mich ein, um mich zu schützen. Ich verlange nach Rechte, nach Rache zu einem Zeitpunkt und nach dem Maß, wie ich es will. Ich bestimme die Gerechtigkeit. Ich definiere das Verständnis von Wahrheit. Ich lehne all diejenigen ab, die nicht meine Bedingungen akzeptieren. Das ist das, was ein verletzter Mensch in seiner Bitterkeit tut. Das ist in der Regel das, was ein wütender und zorniger Mensch letztlich lebt. Aber das sind alles Bereiche, die Gott für sich beansprucht. Gott sagt, dass er die Wahrheit ist. Gott sagt, dass seine Gerechtigkeit gilt, dass er Rache üben wird und Vergeltung üben. Gott bestimmt Zeiten und Zeitpunkte, wann was geschieht. Aber Gott ist auch derjenige, der gnädig ist und vergibt. Und ein verletzter Mensch ist sehr oft derjenige, der all diese Dinge für sich beansprucht und nicht akzeptiert, dass das andere gilt und dass er sich nach etwas anderem richten muss. Und er sieht es oft nicht und will es nicht sehen. Heute will ich über die Therapie für diese seelischen Kränkungen sprechen, Lösungen aus der Bibel herausnehmen. Und ich möchte auch ich hoffe, dass ihr mit mir übereinstimmt, dass die Bibel allgenugsam ist, wenn es um unsere seelischen Kränkungen geht. Nun, ich will nicht sagen, dass Psychologie, Psychiatrie heilende oder guttuende Beziehungen zu anderen Menschen ihren gewissen Stellenwert haben und uns dabei durchaus helfen können. Nichtsdestotrotz, wenn wir wirklich echte Heilung unseres Herzens haben wollen, reicht die Bibel. Wir werden also uns über das Ziel unterhalten. Das Ziel, das wir anstreben, das ist das, was der Arzt meistens unbewusst tut. Bei einigen schwereren Erkrankungen muss man auch mit dem Patienten zusammen oder mit seinen Angehörigen definieren, was wollt ihr überhaupt noch? Wir werden heute uns über dieses Ziel Gedanken machen. Was wollen wir denn erreichen? Und ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wir werden uns über den aktuellen Zustand oder den Zustand Gedanken machen, wo wir herkommen. Und wenn wir dann das Ziel vor Augen haben, wenn wir uns bewusst geworden sind, wer wir sind und wo wir herkommen, nun dann wollen wir auch Schritte dieses Weges ansehen, um dorthin zu kommen, zu dem Ziel. Und diese 5 Schritte, die ich euch da zeigen möchte, das sind Reaktionen, die wir auf das Unrecht ausüben können und sollten. Lasst uns aus Epheser die Verse 31 und 32 lesen. Über 31 hatte ich letztes Mal geredet und heute ist der Vers 32 dran. Schaut in Epheser Kapitel 4, Verse 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Nun, ich beginne sehr bewusst nicht mit dem ersten Schritt der Therapie. Das ist vielleicht das, was wir am meisten wissen oder ihr vielleicht auch am meisten wissen wollt. Was muss ich tun? Ja, das ist eine typische Frage von vielen Menschen im Glauben, aber auch in der Medizin. Es ist eine Frage, die ich am liebsten gar nicht mehr hören möchte, auch wenn sie mir noch nicht so übermäßig oft gestellt wurde. Aber Andreas, was kann ich tun? Was kann ich essen oder weglassen, damit das nicht nochmal passiert oder damit ich gesund werde? Als ob man mit Essen immer alles hinkriegt. Und das ist auch oft so, dass wir im Glaubensleben sagen, wir wollen ein paar schnelle Schritte haben, du musst das und das tun und dann funktioniert's. Und in aller Regel funktioniert dann noch gar nichts. Höchstens kurz mal, solange wir eine gewisse Motivation haben. Wir sollten uns wirklich als allererstes um unsere Ziele Gedanken machen. Und beim Ziele setzen müssen wir sehr achtsam sein. Oft gehen wir nicht deshalb falsche Wege, weil wir uns auf dem Weg zum richtigen Ziel geirrt haben, sondern wir gehen deshalb falsche Wege, weil wir zu einem falschen Ziel gehen. Wir haben ein Ziel gewählt, das nicht Gottes Ziel für uns ist und wir gehen den Weg zu diesem Ziel und kommen nie wirklich dort an, wo wir wissen, dass wir eigentlich hinkommen müssten. Welche Ziele setzt du dir, wenn dir Unrecht geschieht? Lass uns mal in unseren heutigen Bibeltext hineinschauen. Und wie auch letztes Mal möchte ich, dass wir lernen, sehr, sehr genau zu beobachten und uns darüber Gedanken machen. Hier heißt es, seid, was auch immer jetzt danach kommt, damit werden wir uns danach beschäftigen, aber dieses seid weist auf einen Zustand hin. Das heißt, das, was Gott von dir will, ist ein Zustand, etwas, was du sein sollst. Nicht etwas, was du leisten sollst. Etwas tun oder nicht tun. Natürlich geht es in unserem Leben vielfach auch darum, dass wir etwas tun oder etwas nicht tun. Und ich will das hier nicht gering reden, aber ich möchte auf das oft übersehene Ziel, auf das Ziel hinweisen, dass wir etwas sein sollen. Und das ist das, was er hier verlangt. Also das Ziel ist nicht Wohlbefinden, wenn dir jemand Unrecht getan hat oder wenn man dich falsch behandelt, wenn du mehr Leid erträgst als andere. Das Ziel ist nicht Wohlbefinden, das Gott für dich gesteckt hat. Das Ziel ist auch nicht Erleichterung oder Veränderung in deinen Umständen oder dass man den Sachverhalt endlich mal klarstellt, wer hier falsch und wer hier richtig ist. Und sagt mal ganz ehrlich, wahrscheinlich habt ihr alle irgendeine gewisse Art von Unrecht erlebt oder ihr habt es als Unrecht erlebt. Ist es nicht oft so, dass wir dann sehr darauf bedacht sind, die Sache klarzustellen, damit die Gegnerpartei doch endlich einmal versteht, was wirklich passiert ist und wie es war? Ist es nicht oft so, dass wir Erleichterung haben wollen? Dass wir unsere Umstände verändert haben wollen, aber Gott sagt, all diese schlechten Eigenschaften, von denen wir letztes Mal geredet haben, diese Verletzung, die Bitterkeit, die Wut, Zorn, Geschrei, alles, was aus einem verletzten Herzen herauskommt, das sei weggetan und dann sollt ihr etwas sein. Also Gott will einen Wesenszug. Nun, ich weiß, es ist nichts Neues für euch, aber ich wiederhole es hier nochmal mit Nachdruck. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir charakterlich ihm entsprechen. Wir sollen seiner würdig leben. Der Epheser Kapitel 4, nachdem Paulus seine theoretische Theologie, natürlich war sie nicht nur theoretisch, sondern, aber wir nennen das so, die systematische oder theoretische theologischen Vortrag beendet hat in Kapitel 3, sagt in Kapitel 4, ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Es geht also um einen würdigen Wandel. Es geht um etwas, was uns charakterlich Gott ähnlich macht. Wir sollen seinem Bild gleichgestaltet werden. Also das höchste Ziel, das wir bei all unseren Veränderungen nicht vergessen dürfen, ist die Ehre Gottes durch unsere Veränderung in sein Ebenbild. Und ich möchte, dass wir dass ihr das nie vergesst. Es geht nicht einfach nur darum, als Christ ein paar Dinge zu tun und ein paar andere Dinge zu lassen. Und dann auch noch ganz getrost sagen, und weißt du, wenn ich es auch nicht schaffe, Gott wird mich schon in den Himmel nehmen. Er hat ja seinen Sohn für mich bezahlen lassen, für mich ist alles bezahlt. Ja, natürlich, und wir danken ihm dafür, dass er es getan hat. Aber Gott hat dich für ein gewisses Ziel errettet und er hat dich dazu vorherbestimmt, sein Leben zu leben. 2. Korinther 5, 15. Nun, wenn wir das hier etwas spezieller schauen in diesem Vers, dann heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Das konkrete Ziel, das Paulus hier jetzt nennt, ja, allgemein sollen wir charakterlich ihm entsprechen, hier spricht Paulus ganz speziell von freundlich sein und von barmherzig sein. Ich muss noch auf zwei Besonderheiten in der Auslegung hinweisen. Ich möchte euch einmal bitten, nochmal auf die ganz exakte Formulierung zu achten oder auf das Grammatische. Schaut, als erstes ist dieses Seid wieder einmal ein Befehl im Passiv. Es ist nicht eine Sache, die du aktiv tust. Er sagt nicht, lächle deinen Nächsten an, wenn er mit dir redet. Ja, das wäre ein aktiver Befehl. Tu das. Oder wenn jemand dich schlägt, dann reich ihm auch die andere Wange da und schlag nicht zurück. Sei barmherzig mit ihm. Hier spricht er von einem Befehl im Passiv. Also so, genauso wie in Vers 31 das Ganze schon mal war, wir können es nicht selber tun, es muss an uns etwas geschehen, Aber der Befehl geht an uns, das heißt, wir sind verantwortlich dafür. Das ist etwas, was uns so gar nicht passt. Hier muss also etwas von uns getan werden, damit am Ende die Freundlichkeit und Barmherzigkeit aus dem Herzen herauskommt. Das zeigt einmal mehr, dass Gott einen Wesenszug von uns haben will. Nicht, dass wir lernen, in bestimmten Situationen korrekte Handlungen durchzuführen, sondern da muss etwas in deinem Herzen so verändert werden, dass aus diesem Herzen automatisch in jeder Situation, zwar in unterschiedlicher Ausprägung, aber immer noch immer aus jeder Situation Freundlichkeit und Barmherzigkeit herauskommt. Je nach Situation sind es unterschiedliche Taten. Und das ist etwas, was uns Menschen so ganz und gar nicht passt. Wir wollen ein paar konkrete Gebote am besten, die wir dann erfüllen. Am besten, sie sollen gut erfüllbar sein und dann ist gut. Aber Jesus sagt, du sollst etwas sein. Und das andere, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist der Bezug. Hier geht es um ein Einander. Das ist sehr offensichtlich. Seid gegeneinander freundlich. Er spricht zur Gemeinde. Also heißt es, wir als Gemeinde, auch wenn wir vielleicht nicht alle jetzt hier Mitglieder einer Ortsgemeinde hier sind, aber doch sind wir Glieder des Leibes Christi insgesamt als universelle Gemeinde Gottes, zumindest jeder, der wiedergeboren ist. Und wir sollen aneinander diese Freundlichkeit und Barmherzigkeit ausüben. Das ist, wir würden sagen, die horizontale Ebene, die hier in diesem Text erwähnt wird. Was ich oft vermisse, ist, dass wir als Gläubige, die wir die Bibel lesen und oft nicht fleißig studieren, die horizontale Ebene, die vertikale Ebene, also die Ebene zwischen uns und Gott, nicht sehen. Nun, sie wird in diesem Vers tatsächlich direkt erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf die Schnelle sehen werdet. Aber der gesamte Zusammenhang sagt es eigentlich total klar. Hier geht es nicht einfach nur um eine Sache, dass wir aneinander etwas tun müssen. Also hier zwischen uns, Mensch und Mensch, das ist die horizontale Ebene. Sondern hier geht es um etwas, wo Gott mit uns in Verbindung tritt, diese Beziehung sagt, weil er das Maß dessen ist, was wir sein sollen. Schaut ein bisschen weiter, da heißt es, ihr sollt einander vergeben, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist immer so in der Bibel, aber hier ist es nochmal im Besonderen erwähnt, unsere Handlungen haben eine Beziehung zu Gott. Sie sind nicht nur einfach auf der Ebene hier. Das heißt, wir sollen nicht aneinander Freundlichkeit und Barmherzigkeit üben, wie der andere mir Freundlichkeit und Barmherzigkeit übt. Und es sind auch nicht die wunderbaren Beispiele von Menschen, die in herzlicher Nächstenliebe Freundlichkeit übten und Barmherzigkeit, die uns die Grundlage für unsere Freundlichkeit und Barmherzigkeit bilden. Auch wenn sie uns ein Vorbild sein können und vielleicht auch in gewisser Weise inspirieren oder ermutigen, dass es wirklich möglich ist. Aber die Grundlage für unser Handeln und das Maß für unser Handeln, das ist Gott. Und das ist sehr wichtig, wenn wir jetzt uns einmal über die Freundlichkeit und über die Barmherzigkeit unterhalten. Das ist das, was wir sein sollen, was bei uns als Wesenszug sichtbar sein soll. Wenn wir jetzt also wissen wollen, was bedeutet denn nun freundlich sein? Na dann schau, wie Gott freundlich ist. Nun können wir natürlich jetzt nicht eine ausführliche Bibelstudie darüber machen, in welcher Hinsicht Gott immer freundlich ist und wie das Ganze aussieht. Aber ich möchte ein paar dieser Stellen herausnehmen aus dem aus der Bibel, die besonders für unseren Text hier, wo es um gegenseitige Beziehung geht, uns ein Bild geben von der Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Machen wir erstmal mit der Freundlichkeit weiter. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 1 bis 3, legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, also seid gierig nach der Bibel, damit ihr durch sie heranwachst. Jetzt kommt ein Satz, von dem ich glaube, dass sehr viele gar nicht wissen, dass er hier steht, die sich einigermaßen gut mit der Bibel auskennen. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus nimmt, deswegen habe ich diesen Vers auch gewählt, nimmt hier wieder eine Sache, wo er sagt, euer Leben in der horizontalen Ebene untereinander kann eigentlich nur dann wirklich auf göttlicher Ebene funktionieren, nach Gottes Willen funktionieren und so sein, wie Gott es will, wenn ihr den Gott in dieser Eigenschaft erkannt und geschmeckt habt. Das heißt, du bist gar nicht in der Lage, wirklich freundlich zu sein, wenn du die Freundlichkeit Gottes noch nicht wirklich erlebt und geschmeckt hast. In Titus 3, Verse 1 bis 6, da lese ich auszugsweise, erinnere sie, also der Befehl von Paulus an Titus, Titus, ein Gesandter in Kreta, der dort einiges, was in den dortigen Gemeinden nicht in Ordnung war, in Ordnung bringen sollte. Und Paulus sagt, geh hin und erinnere sie, dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Und dann erinnert er ihn, sagt, erinnere sie, auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Wann hörte das, diese Bosheit auf? Wann hörte der Hass auf? All diese Ungerechten und Bosheiten, in denen wir mal lebten, wann hörte das auf? Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er aufgrund seiner Barmherzigkeit uns errettet durch die Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Es war Gottes Freundlichkeit in der Beziehung zu einem bösen, gemeinen, sündigen Menschen, die ihn dort rausgeholt hat. So, und nun sagt Gott, das, was ich mit euch getan habe, Paulus erinnert hier, seid Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, das sei von euch weggetan. Und was soll stattdessen sein? Nun, das, was Gott dazu gebraucht hat, um uns aus diesem Ganzen rauszuretten. Das Bild, das Paulus hier zeichnet, ist nichts anderes, als du gegen Gott gehandelt hast, gegen seine Gerechtigkeit verstoßen hast und ihm Unrecht getan hast, dann hat seine Freundlichkeit und Barmherzigkeit dich dort rausgezogen. Wenn jetzt dein Nächster gegen dich böse ist, wenn er dich verletzt hat und dir gegenüber Unrecht gehandelt hat, vergiss nicht, was du Gott gegenüber tatst und sei ihm gegenüber freundlich und barmherzig. Und Geschwister, das heißt nicht einfach nur, wenn wir das jetzt mit Gottes Freundlichkeit und Barmherzigkeit vergleichen, heißt das nicht einfach nur, ich sage ihm nichts Böses zurück und ich bin höflich und nett zu ihm. Und ich wünsche ihm auch halbherzlich einen guten Tag. Und ich werde nicht Rache üben. Das heißt, du musst so freundlich mit ihm umgehen und barmherzig, dass du ihn aus seiner verkehrten Sichtweise herausziehst damit. Denn das ist das, was Gott mit dir getan hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Auslegung der Bibelstellen immer wieder bedenken, es geht nicht nur um die horizontale Ebene, sondern auch um die vertikale. Gott ist unser Vorbild. Gott ist derjenige, der so ist, wie wir sein sollten, zumindest in den Eigenschaften, in denen der Mensch so sein könnte. Wir können niemals allwissend werden oder allgegenwärtig, natürlich nicht. Aber in den sonstigen Eigenschaften sollen wir ihm gleich sein. Und mit der Barmherzigkeit ist es nicht anders. Die Barmherzigkeit Gottes gehört zu seinen ureigenen Wesen. Damit hat Gott sich Mose schon offenbart, sagt, ich bin der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und groß von Gnade und Treue. Und die Barmherzigkeit Gottes ist fest mit unserer Errettung verbunden. Es gibt so, es wirklich viele Bibelstellen, wo die Errettung nur deswegen überhaupt möglich war, trotz der vielen immer wiederkehrenden Sünden, weil Gott barmherzig ist. Die Gnadenerweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Wäre Gott nicht barmherzig, würde niemand gerettet werden, der immer wieder und immer wieder Böses tut. Und wer von euch tut nur einmal was Schlechtes und besinnt sich dann und tut es nie wieder? Nehemia schreibt davon auch in dem 9. Kapitel, aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam von großer Güte. Und dann zählt er auf, wie sie aus Ägypten herausfuhren und ein goldenes Kalb gemacht haben. Selbst als sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und große Lästerungen verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Lasst uns auf unser Ziel achten, die Ehre Gottes durch deine Verwandlung in sein Ebenbild. Das ist dein Ziel. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlassen. Wenn du wirst versuchen, mit deiner Beziehung zu den Menschen und mit deinem Einwirken auf die Beziehungen Wohlbefinden zu erreichen, dass es dir einigermaßen gut geht und es stabile Beziehungen sind, hast du nicht das Ziel, das Gott hat. Du kannst nicht in der gleichen Art und Weise Gottes Unterstützung erwarten bei diesen Zielen. Gott wird dich nicht zu deinen Zielen leiten. Er wird dich zu seinen Zielen mit dir leiten. Und häufig gehen wir irre, weil wir falsche Ziele haben. Nun, nachdem wir über die Ziele gesprochen haben, wollen wir uns nochmal auf unseren Zustand wenden. Und das ist auch etwas, was wir schnell vergessen, wenn wir so schnell mal einen einzelnen Vers lesen und gucken, was uns so bei dem Vers auffällt und dann das große Ganze außer Acht lassen. Nun, das ist jetzt kein großer Punkt, trotzdem messe ich ihm sehr viel Bedeutung zu und habe ihn hier noch einmal gesondert aufgeführt. Hier geht es um eine ehrliche Prüfung von uns selbst, wer wir sind und wo wir herkommen. Es geht um unsere Demütigung vor Gott. Paulus erforderte die Epheser schon vorher in Kapitel 2, Vers 11 auf, denkt daran, was ihr einst wart. Das ist das Erste, wo er nicht nur davon schreibt, was wir in Christus haben, sondern was er die Epheser auffordert zu tun. Das erste Mal in dem Buch sagt Paulus, denkt daran, wer ihr einst wart. Und diesen Abschnitt hier, also den kleinen, engeren Abschnitt, leitet er in 4,17. Vorher hat er geschrieben, dass Gott von uns erwartet, wir sollen einig sein und wir sind gegenseitig dazu berufen, mit unseren Gaben einander zu erbauen, bis wir die Fülle, die Vollkommenheit in Christus erreichen. Und dann beginnt er damit, mit den einzelnen praktischen Dingen, indem er sagt, 4, Vers 17, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen, zu denen wir einst gehörten. Und hier sagt er jetzt, vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat. Es ist dir hilfreich, wenn du dich ansiehst wie du bist und wo du herkommst und dann Gott anschaust, wie er ist und wie du werden sollst. Je stärker wir den Kontrast wahrnehmen werden zwischen dem, was Gott für uns getan hat, umso mehr werden auch wir dem anderen Menschen, der mit uns ein Problem hat oder mit dem wir ein Problem haben, vergeben und nachsichtig üben. Wer liebt viel, fragte Jesus, der dem viel vergeben wird. Aber manchmal ist uns gar nicht bewusst, wie viel Gott uns wirklich vergeben hat. Manchmal muss Gott uns erst vor Augen führen, wie schlimm wir wirklich waren, damit wir einmal verstehen, wie viel uns wirklich vergeben wurde. Und dann werden wir auch viel mehr lieben. Und dann werden wir plötzlich sagen, ach, weißt du, diese Kleinigkeit, die du mir da angetan hast, mir ist viel mehr vergeben worden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vor Gott demütigen und dass wir schauen, wo wir herkommen und wo wir sind. Aber das ist doch immer so, wenn wir einen Weg gehen, wenn wir eine Therapie einer schweren Krankheit beginnen. Wir gucken, wie ist die momentane Situation? Wo stehst du? Was ist das Ziel? Und erst wenn das feststeht, dann kennen wir den Weg. Wir sagen vielen Patienten, die wir operieren, weil sie einen Darmkrebs zum Beispiel haben, nicht im Vorfeld, was die Therapie sein wird. Nun, wir wissen, das Ziel ist, dass sie möglichst gesund werden und diesen Krebs überleben. Das ist meistens das Ziel, nicht immer. Oft ist schon von vornherein klar, er wird es nicht überleben. Aber angenommen, das ist ein Stadium, wo man nach sagt, das Ziel ist, dass er überlebt. Aber wir wissen noch nicht, welche Therapie nötig sein wird, bis wir nicht den ganzen Ding daraus genommen haben, das einmal unter dem Mikroskop untersucht haben und dann wirklich sagen können, so und so viele Lymphknoten sind befallen, du brauchst eine Chemotherapie. Oder der Krebs ist gar nicht weit fortgeschritten, er ist nur auf die Schleimhaut begrenzt gewesen, die Operation alleine reicht, es braucht nichts weiter gemacht werden. So, wenn du wirklich weißt, wo du stehst und wenn du weißt, was Gott von dir will, dann kannst du jetzt anfangen, den Weg zu gehen. Und lass uns jetzt noch die letzte Viertelstunde mit 5 Schritten der Therapie beschäftigen. Der Therapie von seelischen Kränkungen. Das sind nicht richtige Schritte. Es sind mehr Reaktionen. Reaktionen, die wir auf Verletzungen ausüben sollten. Nun, hier gibt es tatsächlich in diesem Vers ein Verb, ein Tätigkeitswort, das uns sagt, was wir tun sollen. Das heißt, einander vergeben. Und dieses Wort steht in einer Form, in einer grammatischen Form, im sogenannten Partizip. Und diese Form sagt immer aus, wie du etwas anderes tun sollst. Also es ist nicht nur ein Verb, das sagt, was du tun sollst, sondern dieses Verb steht nie alleine. Es gibt immer etwas anderes, was du tun oder sein sollst, und dieses Verb erklärt dir, wie du dahin kommst. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern sagen würde, begib dich fahrradfahrend in den Laden und kaufe das und das ein, dann weiß er, aha, ich soll nicht nur einfach hingehen und kaufen, sondern Papa will, dass ich mit dem Fahrrad fahre. Offensichtlich wird die Tasche doch etwas schwerer, als sie die 5 Kilometer schleppen zu müssen. Ja, dann ist mein Befehl nicht, fahre Fahrrad, sondern mein Befehl ist, begib dich in den Einkaufsladen. Also, oder geh einkaufen. Aber ich sage auch gleich, wie sie es machen sollen. So, und das ist interessant hier. Und deswegen ist Grammatik so spannend. Ich möchte euch alle motivieren, Grammatik zu studieren. Ich meine, wenigstens so, das Wichtigere. Hier sagt Paulus im Passiv, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Ein Befehl, etwas zu sein, und es tun sich uns einfach viele Fragen auf, ja, wie soll ich das denn erreichen? Indem du vergibst. Mit anderen Worten, wenn du nicht vergibst, wirst du nie das werden können, was Gott möchte, dass du bist. Ohne Vergebung ist es unmöglich, an das Ziel zu kommen, Christus ähnlicher zu werden. Absolut unmöglich. Nun könntet ihr vielleicht sagen, Moment mal, Andreas, häng jetzt nicht die ganze Theologie auf ein einziges Wort hier auf. Es gibt viele andere Bibelstellen, die davon sprechen. Ansonsten hört euch oder lest euch einfach nochmal die Stellen nach, die Stefan gelesen hat. Sie sprechen das Gleiche an, nur von sehr unterschiedlichen Sichten. Ohne Vergebung ist es unmöglich, wirklich dorthin zu kommen, wo Gott uns haben will. Der Weg von der Bitterkeit zur Barmherzigkeit, vom Zorn zur Freundlichkeit, heißt Vergebung. Und was bedeutet vergeben? Vergeben heißt, einmal ganz kurz gesagt, ohne groß zu definieren, Schuld nicht zurechnen. Nicht einfach nur vergessen. Wenn du es vergisst, auch gut. Aber selbst wenn du es nicht vergisst, und vielfach tun Menschen uns wirklich sehr gemeine, sehr böse Dinge an und es fällt schwer, das zu vergessen. Wie soll ein Kind vergessen, das von seinen Eltern immer wieder misshandelt und beleidigend ausgeschimpft wurde, niedergemacht und vielleicht dann irgendwann von zu Hause weggeschickt? Wie soll jemand vergessen, wenn er Opfer eines Völkermords geworden ist? Das kann man nicht vergessen. Aber trotzdem sollen wir vergeben. Vergeben heißt, Schuld nicht zurechnen. Etwas anderes ist Versöhnung. Während wir zum Vergeben aufgefordert werden, ist Versöhnung ein guter Wunsch, nach dem wir streben, aber der nicht immer zu erreichen ist. Versöhnung ist eine Wiederherstellung der Beziehung. Ein sehr gutes Beispiel in dieser Hinsicht sind David und Saul. Ihr wisst, dass David Saul vielfach vergeben hat. Er hat ihm seine Schuld nicht zugerechnet und nicht sich selbst an Saul gerecht. Er hat sogar Saul geliebt und trauerte, als er starb, obwohl Saul dem David so viel Böses angetan hat. Aber Saul und David waren nie versöhnt. Es war einfach unmöglich, sich mit einem Saul zu versöhnen, der dem David nach dem Leben trachtete. Das ist nur ein Beispiel. Es ist vielfach, und aufgrund der Zeit werde ich hier nicht darauf näher stehen bleiben, sondern möchte zu der ersten Reaktion kommen. Und ein sehr gutes Beispiel, das wir haben in der Bibel, ist Josef. Josef hat alles Mögliche erlebt. Er hat die Verachtung seiner Brüder erlebt, er hat die Misshandlung seiner Brüder erlebt, er hat den ungerechten Verkauf als Sklave in ein fernes Land. Dann ist er dort hochgekommen und wurde unrechtmäßig ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis noch einmal vergessen von denen, denen er geholfen hat, rauszukommen. Und das ist schon bitter, wenn wir uns diese Geschichte von Josef emotional ins Herz schreiben lassen. Das ist schon eine bittere Sache, die der Josef dort hatte. Und von ihm können wir sehr, sehr viel in dieser Hinsicht lernen. Und das eine ist, der eine Schritt, den ich hier unter Punkt 3, unserem Weg, unsere Schritte der Therapie nennen möchte, ist, entscheide dich in der Zukunft, statt in der Vergangenheit zu leben. Nun sagt ihr vielleicht, das klingt jetzt aber sehr psychologisch. Ja, Psychologie ist ja auch nicht schlecht. Gott hat sie ja gemacht. Ne? Psychologie, die Lehre von der Seele, also sie kann uns durchaus helfen, vielleicht Dinge anders zu sehen oder zu formulieren. Die Bibel sagt das natürlich nicht mit diesen Worten. Aber wir können an der Geschichte von Josef lernen, wie er nicht jedes Mal neu in dem lebte, was ihm in der Vergangenheit Unrecht getan wurde, Ganz besonders dort, wo er sich mit den Brüdern versöhnte und sagte, ihr hattet Böses mit mir vor, Gott aber hat es gemacht, um ein großes Volk zu retten. Er hat mich einfach nur vorausgeschickt. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass Josef sich dort, als er den Brüdern zu erkennen gab, ganz schnell plötzlich so einen Blitzschlag hatte. Ach, jetzt verstehe ich, wie Gott handelte. Josef hat in dieser Souveränität Gottes gelebt und er hat gewusst, Gott tut nichts einfach so, sondern er hat einen Plan für die Zukunft. Und den werde ich gehen, diesen Weg. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo ich dort lande und was er mit mir vorhat und wofür er mich gebrauchen will. Aber das ist es, in der Zukunft zu leben und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Vergebung ist die Zeitreise aus einer dunklen Vergangenheit in deine helle Zukunft. Das Problem, das viele haben, wenn ihnen Unrecht geschehen ist, wenn sich andere an ihnen versündigt haben, sie beißen sich daran fest. Sie wollen diese Sache unbedingt geklärt haben. Sie wollen vielleicht Rache üben. Sie wollen, dass derjenige endlich einmal zu mir kommt und mich bittet, dass ich ihm vergebe. Dann würde ich es ja sagen. Und sie können nicht loslassen von diesem erlebten Unrecht. Und sie haben es wirklich Ungerechtigkeit erlebt. Gehen wir mal davon aus, es ist wirklich Ungerechtigkeit. Sie wollen nicht loslassen. Und ich sage euch, was du nicht loslässt, also was du nicht vergibst, nicht abgibst, das gibst du an deine Kinder weiter. Wie viele Verbitterungen in Familien, in Großfamilien oder zwischen den Familien haben sich von Generation zu Generation weitergegeben? Feindschaften zwischen Völker. Was du nicht vergibst, das gibst du weiter. Die zweite Entscheidung, die zweite Reaktion auf erlittenes Unrecht, entschließe dich, diejenigen freizusprechen, von denen du verletzt wurdest. Tu es, entscheide dich dafür und dann tu es, sprich die frei, von denen du verletzt wurdest. Vergebung ist die offene Tür aus dem Gefängnis in die Freiheit. Wenn du da rausgehst, heißt es aber gleichzeitig, dass du deinen, der dir Schuld getan hat, dass du ihn freisprichst, um ihn nicht mehr zu richten. Und das Ganze einfach Gott überlässt. Und sagst, was mich angeht, du bist mir nichts schuldig. Und das ist manchmal gut, wenn wir das tatsächlich auch aussprechen. Es hilft uns. Du lebst, weil Gott dir vergeben hat. Weil er dich freigesprochen hat von deiner Schuld. Wäre es nicht schön, wenn ein anderer besser leben könnte, weil du ihm vergeben hast und ihn freigesprochen hast? Und ihr werdet sehen, letztlich wirst du selber besser leben, viel besser leben. Ich habe mir einige Geschichten angehört oder auch durchgelesen und immer wieder, wenn Menschen erst lernen, loszulassen, den Schuldigen freizusprechen, werden sie selber frei von diesem Gefängnis der Bitterkeit und der Verletzungen. Bitterkeit ist, als ob man Gift nähme und erwartet, dass der Feind daran stirbt. Aber wenn sie verbittert sind, so schreibt Lutzer Erwin, werden sie einen langsamen Tod sterben. Vergebung ist ein Weg zur Selbstheilung. Also Bitterkeit ist, als ob man Gift nähme und erwartet, dass der Feind daran stirbt. Und das ist dumm. Sehr dumm. Den dritten Schritt, den ich erwähnen möchte. Erinnere dich, dass Gott mitten im Unrecht bei dir ist. Auch hier ist Josef wieder ein ganz besonderes Beispiel. Es gibt nirgendwo auch noch den leisesten Hauch, dass er an Gott gezweifelt hat. Weder davor, noch mittendrin, noch danach. Wenn wir uns daran erinnern, dass Gott mit diesem Leid, das uns widerfährt, einen Plan hat, dass er mit dabei ist. Ja, vielmehr noch, er ist Teil unseres Schmerzes. Dann wirst du das sehr viel gelassener und nicht, dass es dir dann immer leichter sein wird, aber du wirst es wirklich heilsamer durchstehen können. Es wird Heilung für deine Seele sein, zu wissen, Gott weiß es. Und während du wartest, bis Gott seinen Plan durchzieht, denk an dieses eine Zitat von Erwin Lutzer. Er schreibt eben in diesem Buch, wenn dir Unrecht geschieht, das Werk, das Gott an uns tut, während wir warten, ist wichtiger als die Sache, auf die wir warten. Unsere Kinder pflegen zu sagen, Schmerz bessert das Herz. Irgendjemand hat mal gesagt, das kommt aus der Bibel. So steht es in der Bibel nicht. Ich habe gesucht. Aber der Satz ist irgendwo richtig. Schmerz bessert das Herz. Gott benutzt oft den Schmerz, um uns zu bessern. Und jetzt achtet mal auf den Kommentar. Und dort könnte dieser Satz herkommen. Den Kommentar des Psalmdichters von Psalm 105 über die Situation Josefs. Geschrieben ist der Psalm aus der Sicht, wie Gott Israel geführt hat. Nicht aus dem Blickwinkel Josefs, sondern aus der Sicht, wie Gott Israel geführt hat. Jetzt hört mal zu, wie dieser Psalmdichter das kommentiert. Psalm 105, Verse 17 bis 19 werde ich lesen. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Aha, Gott hat gesendet. Nee, die Brüder haben ihn verkauft. Nee, Gott hat gesendet. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, seinen Hals ins Eisen, also im Gefängnis. Und das hat mich fast vom Hocker gehauen. Ich musste mich festhalten. Bis zu der Zeit, da sein, also Gottes Wort, eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn, den Josef, geläutert hatte. Das heißt, Gott ließ den Josef ins Gefängnis kommen, nachdem er schon sich hochgearbeitet hatte bei Potiphar, um ihn zu läutern, um ihn fertig zu machen für das Werk, für das er ihn bestimmt hatte. Und so lange musste er da drin bleiben. Das Vergessen, ob der Mundschenk ihn da vergessen hatte oder nicht, darüber können wir jetzt diskutieren oder nicht. Gott wollte den Josef noch länger drin haben. Er war noch nicht fertig geläutert. Puh. Manchmal wünsche ich mir, ich würde nie so ein großes Werk machen müssen wie der Josef. Sonst müsste Gott mich wohl noch um ein Vielfaches mehr läutern. Aber er tut es auch. Der vierte Schritt, reagiere auf das Unrecht mit Segen. Vergebung ist der Weg von Bitterkeit zum Segen. Vergebung bedeutet, auf Gerechtigkeit zu verzichten. Es heißt, für den anderen bezahlen. Statt vom anderen Gerechtigkeit zu fordern, gibst du ihm Segen. Wieder können wir von Josef lernen. Als die Brüder kamen, hätte Josef da nicht das Recht gehabt, die Gerechtigkeit zu fordern und sich sie alle zu Knechten zu nehmen, so wie sie ihn als Sklaven verkauft hatten? Nein, er hatte nicht das Recht dazu. Mag sein, dass wir Menschen geneigt sind, so zu denken. Aber er ist nicht Gott. Und was tat Josef? Statt Gerechtigkeit aus seiner Sicht einzufordern, segnete er, indem er ihnen ein gutes Land zukommen ließ und regelmäßig Verpflegung für all diese Jahre der Hungersnot. Stefan hat gelesen aus Römer, dass wir nicht fluchen, sondern segnen sollen. Segnet und flucht nicht. Für den Nächsten beten, ihm etwas Gutes sagen, für ihn das Gute wollen. Es ist notwendig, nicht nur gut. Aber dazu musst du mit dem Kreuz im Zentrum leben. Echte Versöhnung und auch wirklich Segen geben kannst du nur, wenn du von Gott ausgehst. Jede echte und bleibende Vergebung und Versöhnung geht vom Kreuz aus. Der fünfte und letzte Schritt, Reaktion, wie wir aus erlebtes Unrecht reagieren sollten: Weigere dich, Vergeltung zu üben. Die Rache gehört Gott. Wiederum ist Josef hier ein Beispiel. Ihr erinnert euch vielleicht, als sein Vater gestorben war, dann kamen die Söhne wieder zu Josef und sagten: Bitte vergib uns unsere Schuld. Sie fürchteten, jetzt, wo der Vater gestorben war, könnte Josef im Nachhinein doch noch alles rächen. Vielleicht hat er nur seinem Vater zuliebe, den er so sehr geliebt hat, seine Söhne verschont, aber dann. Und wisst ihr, Josef wurde traurig, weil sie zu ihm kamen. Natürlich ist es menschlich, so zu denken, aber Josef war es so fern, doch noch im Nachhinein Vergeltung zu üben, dass er geradezu traurig wurde, dass man so von ihm dachte. Obwohl es natürlich verständlich ist, so zu denken. Und deswegen finde ich diese Formulierung, wie Lutzer das hier erwähnt, als einen Schritt der Reaktion auf Vergebung: Weigere dich, Vergeltung zu üben, auch wenn die Erinnerung dich wieder einholt. Auch wenn es wieder schlimm und schwer wird, weil du plötzlich demjenigen wieder vor Augen trittst, der dir so viel Böses angetan hat. Weigere dich. Nicht vergeben bedeutet im Kern der Sache: Ich halte meine Gerechtigkeit und meinen Wunsch nach Rache fest und überlasse die Sache nicht Gott. Ich will meinen Plan verwirklichen und werde nicht auf Gottes Plan warten. Du machst dich zu Gott und begehst wieder Götzendienst. Rache üben wollen heißt, sich auf seinen Thron zu setzen. Aber die Vergeltung ist Gottes Sache. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Seid barmherzig gegeneinander und freundlich, ihr untereinander und mit euren anderen Glaubensgeschwistern oder mit euren nichtgläubigen Mitmenschen, indem ihr vergebt. Ich möchte mit einem sehr, sehr berührenden Gebet schließen. Dieses Gebet wurde in der Tasche eines toten Kindes gefunden, das man im Konzentrationslager in Ravensbrück fand. Dieses Kind hatte in seiner Tasche, es war ermordet worden, folgendes Gebet, ein Zettel mit einem Gebet: O Herr, denke nicht nur an die Männer und Frauen guten Willens, sondern auch an die bösen Willens. Aber erinnere dich nicht an all das Leid, das sie uns angetan haben. Stattdessen erinnere dich an die Früchte, die wir durch dieses Leid getragen haben. Unsere Gemeinschaft, unsere Loyalität untereinander, unsere Demut, unseren Mut, unsere Großzügigkeit und die Großherzigkeit, die aus diesem Leid erwachsen sind. Wenn unsere Verfolger zu dir ins Gericht kommen, dann lass all diese Früchte, die wir getragen haben, ihnen zur Vergebung sein. Amen. Lass auch uns stille werden und noch beten. Unser Vater im Himmel, du bist der Gott, der mehr vergeben hat, als all die Menschen zusammengenommen, die jemals vergeben haben. Du hast mir so viel mehr vergeben, als ich überhaupt gefordert bin, anderen Menschen zu vergeben, dass es nur sündig ist, nicht zu vergeben. Und es ist der Weg, wie wir das werden können, was du aus uns machen möchtest, dass wir im Leid, das, was man uns unrechtmäßig angetan hat, dass wir da vergeben und göttlich darauf reagieren, damit wir freundlich sind, barmherzig und noch so vieles mehr an guten Eigenschaften, die dich kennzeichnen. Ich möchte dich bitten, jeden Einzelnen von uns in diese Vergebung hineinzuführen. Und ich weiß, es sind einige unter uns, die größere, andere die weniger große, schwierige Päckchen zu tragen haben. Und manchmal ist es gar nicht so schlimm, was uns angetan wurde, aber wir erleben es so schlimm. Und es ist gewachsen in unseren Augen. Öffne uns die Augen, dass wir vor allem erkennen, wie wir vor dir stehen, damit wir uns demütigen und in Liebe einander vergeben. Amen.